Man lebt nur zweimal. Man lebt nur zweimal, das ist der Titel eines James-Bond-Films mit Sean Connery. Und dieser Film, der beginnt sehr dramatisch. James Bond ist im Auftrag Ihrer Majestät in Hongkong im Einsatz. Er liegt in seiner noblen Hotelsuite in seinem Bett. Plötzlich fliegt die Tür auf und eine Gruppe von bewaffneten Männern stürmt ins Zimmer. Und gnadenlos erschießen sie James Bond in seinem Bett mit ihren Maschinenpistolen. Der Arzt, der dann zu Hilfe kommt, der kann nur noch feststellen, James ist mausetot. Gleich am nächsten Tag wird die Leiche dieses Geheimagenten einbandagiert wie eine Mumie auf ein Kriegsschiff gebracht. In einer feierlichen militärischen Bestattungszeremonie wird dann die Leiche dem Meer übergeben, aber kaum ist diese Mumie abgetaucht ins Wasser, kommen zwei Froschmänner, packen diese Mumie und bringen sie zu einem U-Boot. An Bord dieses U-Boots wird dann die Leiche von den Bandagen befreit und hervorkommt James Bond, angekleidet in einer Kapitänsuniform. Und was der Zuschauer im Geheimen schon geahnt hat, das wird Tatsache. James Bond aufersteht zu einem neuen Leben. Er steht auf und geht seinem nächsten Abenteuer entgegen. Was wir da aus Fantasiebüchern und aus Fantasiefilmen kennen, das ist zur Zeit von Jesus tatsächlich passiert. Jesus selber hat von sich gesagt, ich bin die Auferstehung und ich bin das Leben. Wer an mir glaubt, der wird leben, selbst wenn er stirbt. Wir schauen uns heute die Geschichte von Lazarus an. Lazarus, ein enger Freund von Jesus, wird schwer krank und stirbt und Jesus macht ihn wieder lebendig. Es ist sehr interessant, wie die Leute darauf reagiert haben. Und wir werden sehen, dass diese ganze Geschichte auch für uns eine ganz besondere Bedeutung hat. Ich lese nun den ersten Teil des Predigttextes aus Johannes 11, Verse 1 bis 7. Lazarus, ein Mann aus Bethanien, dem Ort, in dem Maria mit ihrer Schwester Martha wohnte, war erkrankt. Maria war jene Frau, die den Herrn mit Salböl gesalbt und ihm mit ihrem Haar die Füße getrocknet hat, und Lazarus, der krank geworden war, war ihr Bruder. Die beiden Schwestern ließen Jesus ausrichten, Herr, der, den du lieb hast, ist krank. Als Jesus das hörte, sagte er, am Ende dieser Krankheit steht nicht der Tod, sondern die Herrlichkeit Gottes. Der Sohn Gottes soll durch sie in seiner Herrlichkeit offenbart werden. Jesus hatte Martha und ihre Schwester und auch Lazarus sehr lieb. Als er nun wusste, dass Lazarus krank war, blieb er noch 2 Tage an dem Ort, wo er die Nachricht erhalten hatte. Dann sagte er zu seinen Jüngern, wir wollen wieder nach Judäa gehen. Jesus ist mit seinen Jüngern also in einem ländlichen Gebiet östlich des Jordans unterwegs. Da kommt jemand zu Jesus mit der Nachricht, dass sein Freund Lazarus schwer erkrankt sei. Und wenn ein Bote aus der Region von Jerusalem in diesen abgelegenen Ort östlich des Jordans mit solch einer Nachricht kommt, dann merkt man sofort, das muss etwas Ernstes sein. Dieser Bote war nämlich 2 volle Tage zu Fuß unterwegs. Jesus hat zu Lazarus und seinen beiden Schwestern eine ganz besondere Beziehung. Es steht ausdrücklich hier, dass Jesus Martha, Maria und Lazarus sehr lieb hatte. Und Lazarus selber wird als Freund von Jesus bezeichnet. Wie reagieren wir darauf, wenn wir die Nachricht hören, dass ein Mensch, der uns nahe steht, im Spital am Sterben liegt? Normalerweise lassen wir doch alles liegen und fahren sofort ins Spital. Wir hoffen natürlich, dass alles nochmals gut kommt. Aber wenn nun die Todesstunde gekommen ist, dann hoffen wir, dass wir wenigstens noch Abschied nehmen können. Jesus aber scheint sich wegen dieser Nachricht seines schwer erkrankten Freundes keine großen Sorgen zu machen. Er sagt zu seinen Jüngern im Vers 4, am Ende dieser Krankheit steht nicht der Tod, sondern die Herrlichkeit Gottes. Der Sohn Gottes soll durch sie in seiner Herrlichkeit offenbart werden. Ich glaube kaum, dass die Jünger wirklich verstanden haben, was Jesus ihnen da sagt. Jedenfalls bleibt Jesus nochmals zwei volle Tage in dieser abgelegenen Gegend östlich des Jordans. Erst dann macht er sich mit seinen Jüngern auf den Weg nach Bethanien, wo Lazarus und seine beiden Schwestern wohnen. Wenn wir in dieser Geschichte weiterlesen, dann sehen wir, dass Jesus bei den Schwestern erst ankommt, als Lazarus bereits 4 Tage tot war. Hat sich Jesus ganz einfach geirrt, als er behauptet hat, dass diese Krankheit nicht zum Tod führe? Hätte er Lazarus noch retten können, wenn er sich sofort auf den Weg gemacht hätte? Wenn wir den Text genau ansehen und nachrechnen, dann sehen wir, dass Jesus und seine Jünger auch dann zu spät gekommen wären, wenn sie sofort aufgebrochen wären. Auch dann wäre Lazarus bereits 2 Tage tot gewesen. Als Jesus nun endlich im Dorf Bethanien ankommt, sagt Martha, die Schwester von Lazarus, zu Jesus im Vers 21, Herr, wenn du hier gewesen wärst, wäre mein Bruder nicht gestorben. Martha kennt Jesus ganz genau und weiß, dass Jesus Kranke heilen kann. Sie ist zutiefst traurig, dass ihr Bruder ausgerechnet jetzt hat sterben müssen, als Jesus gerade nicht in der Nähe war. Und darum ist sie untröstlich und weint. Auch Martha ist vollkommen überzeugt, dass Jesus jetzt, nachdem ihr Bruder 4 Tage tot war, auch nichts mehr ausrichten kann. Die Juden haben nämlich geglaubt, dass die Seele eines Verstorbenen noch 3 Tage lang in der Nähe des Körpers bleibt. Und sie konnten sich darum vorstellen, dass jemand in den ersten 3 Tagen nach seinem Tod wieder zum Leben erweckt werden könnte. Das hätte Martha Jesus ohne weiteres zugetraut. Die Juden haben aber auch fest daran geglaubt, die waren überzeugt, dass die Seele am 4. Tag den Körper ganz verlässt und dass dann die Verwesung beginnt. Und darum haben sie gemeint zu wissen, dass man vom 4. Tag an nicht mehr erwarten könne, dass ein Verstorbener wieder lebendig werde. Wenn die Verwesung einmal angefangen hat, dann könne ein Toter nicht mehr zum Leben erweckt werden. Das war die tiefste, feste Überzeugung der Juden. Wie meint dies denn Martha, wenn sie zu Jesus sagt, Herr, wenn du hier gewesen wärst, wäre mein Bruder nicht gestorben? Ist das ein Vorwurf? Jesus durchschaut Martha und weiß ganz genau, dass Martha überhaupt keine Hoffnung mehr hat, ihren Bruder noch einmal lebend zu treffen. Und darum kommt es nun zu diesem Dialog in den Versen 23 bis 26. Dein Bruder wird auferstehen, gab Jesus ihr zur Antwort. Ich weiß, dass er auferstehen wird, erwiderte Martha. Das wird an jenem letzten Tag geschehen, bei der Auferstehung der Toten. Da sagte Jesus zu ihr, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Und wer lebt und an mich glaubt, wird niemals sterben. Glaubst du das? Jesus fragt Martha, glaubst du das? Und das fragt er auch uns. Glauben wir wirklich daran, dass unser Leben weitergeht, wenn wir einmal sterben? Ist das unsere tiefste Überzeugung? Martha ist davon überzeugt. Sie glaubt, dass ihr Bruder Lazarus am Tag der Auferstehung in einer anderen Welt wieder zum Leben auferweckt wird. Jesus bestätigt dies auch, indem er sagt, dass jemand, der an ihn glaubt, weiterlebt, sogar wenn er stirbt. Und das Gleiche steckt auch in der zweiten Aussage. Jesus sagt, dass jemand, der lebt und an ihn glaubt, gar nie stirbt. Klar, sterben müssen wir alle einmal. Aber nach dem Tod geht das Leben in einer anderen Form weiter. Die Bibel unterscheidet zwischen dem ewigen Leben und dem ewigen Tod. Das ewige Leben, das findet einmal bei Gott im Himmel statt. Der ewige Tod findet an einem Ort statt, der vollkommen abgetrennt ist von der Welt, in der Gott lebt. Und das ist ein ganz schrecklicher Ort, wo es gar nicht lohnt zu leben. Und darum ist diese Bezeichnung ewiger Tod sehr passend. Wenn Jesus also sagt, dass jemand, der lebt, auch wenn er stirbt, oder wenn Jesus sagt, dass jemand lebt, auch wenn er stirbt, dann spricht Jesus natürlich vom ewigen Leben bei Gott im Himmel. Allerdings, dass jemand in den Himmel kommt, das ist an eine Bedingung geknüpft. Nicht jeder, der stirbt, lebt dann automatisch im Himmel weiter. Das sagt Jesus hier ganz deutlich. Nur jemand, der stirbt und an ihn glaubt, lebt weiter, auch wenn er stirbt. Was heißt denn das so genau, ich glaube an Jesus? Ich glaube an Jesus und bin überzeugt, dass Jesus der Sohn von Gott ist. Ich glaube, dass Gott seinen Sohn zu uns auf die Erde geschickt hat, um uns eben vor diesem ewigen Tod zu bewahren und uns eine Möglichkeit zu geben, ins ewige Leben, zu Gott in den Himmel zu kommen. Und weiter glaube ich, das, was in der Bibel steht, dass es nämlich sonst keine andere Möglichkeit gibt, zum ewigen Leben zu kommen, nur dieser Weg, der über Jesus führt. Und dies glaubt auch Martha. Als Jesus sie fragt, glaubst du das, antwortet sie im Vers 27, ja, Herr, ich glaube, dass du der Messias bist, der Sohn Gottes, der in die Welt kommen soll. Auch ich glaube, dass Jesus als Messias, als Erlöser auf die Welt gekommen ist, wie das die Propheten im Alten Testament bereits angekündigt haben. Und ich weiß, dass ich vor Gott mit meinem Lebenswandel überhaupt nicht bestehen kann. In meiner Art als Mensch passe ich überhaupt nicht in die Welt, in der Gott lebt. Und darum verlasse auch ich mich darauf, dass Jesus am Kreuz von Golgatha auch für meine Sünden gestorben ist, die mich von Gott trennen. Weil Jesus die Strafe, die ich verdient habe, auf sich genommen hat und mit seinem Leben bezahlt hat, bin ich durch Jesus vor Gott gerechtfertigt. Und damit öffnet er mir die Tür zum Himmel. Und alle, die an Jesus glauben, die wissen darum, dass sie nach dem Tod bei Gott im Himmel ewig weiterleben können. In diesem Sinn ist Jesus für alle, die an ihn glauben, die Auferstehung und das Leben. Jetzt gehen wir wieder zurück zum Bericht über Lazarus. In der Zwischenzeit hat auch Maria, die andere Schwester von Lazarus, gehört, dass Jesus ins Dorf gekommen sei. Und ich lese jetzt den ganzen Abschnitt, die Verse 32 bis 45. So wie Maria an den Dorfeingang kam und Jesus erblickte, warf sie sich ihm zu Füßen und rief, Herr, wenn du hier gewesen wärst, wäre mein Bruder nicht gestorben. Beim Anblick der weinenden Frau und der Juden, die sie begleiteten und mit ihr weinten, erfüllten ihn Zorn und Schmerz. Bis ins Innerste erschüttert, fragte er, wo habt ihr ihn begraben? Die Leute antworteten, Herr, komm mit, wir zeigen es dir. Jesu Augen füllten sich mit Tränen. Seht, wie lieb er ihn gehabt hat, sagten die Juden. Und einige von ihnen meinten, er hat doch den Mann, der blind war, geheilt. Hätte er da nicht auch machen können, dass Lazarus nicht stirbt? Während Jesus nun zum Grab ging, erfüllten ihn von neuem Zorn und Schmerz. Lazarus lag in einem Höhlengrab, dessen Eingang mit einem großen Stein verschlossen war. Wälz den Stein weg, befahl Jesus. Herr, wandte Martha ein, die Schwester des Verstorbenen. er ist doch schon 4 Tage tot, der Leichnam riecht schon. Aber Jesus sagte zu ihr, habe ich dir nicht gesagt, wenn du glaubst, wirst du die Herrlichkeit Gottes sehen? Man nahm nun den Stein vom Eingang weg, Jesus richtete den Blick zum Himmel und sagte, Vater, ich danke dir, dass du mich erhört hast. Ich weiß, dass du mich immer erhörst, aber wegen all der Menschen, die hier stehen, spreche ich es aus. Ich möchte, dass sie glauben, dass du mich gesandt hast. Dann rief er mit lauter Stimme, Lazarus, komm heraus. Der Tote trat heraus, Füße und Hände mit Grabbindern umwickelt und das Gesicht in einem Tuch verhüllt. Befreit ihn von den Tüchern und lasst ihn gehen, befahl Jesus den Umstehenden. Viele von den Juden, die zu Maria gekommen waren, um sie zu trösten, glaubten an Jesus, als sie das Wunder sahen, das er an Lazarus tat. Sobald also Maria hört, dass Jesus im Dorf ist, kommt sie zu ihm, wirft sich vor ihm zu Boden und sagt zu ihm im Vers 32, Herr, wenn du hier gewesen wärst, wäre mein Bruder nicht gestorben. Jetzt kommt Maria also auch noch mit diesem Vorwurf, genau gleich wie die andere Schwester. Haben die Schwestern denn damit gerechnet, dass Jesus Lazarus von Weitem heilen wird, so in einer Art Fernheilung? Maria war überzeugt, dass alles gut gehen werde, wenn Jesus nur schon über den Zustand von Lazarus informiert ist. Aber dass Jesus gar nichts unternimmt und dann erst noch 4 Tage zu spät kommt, damit hat sie wirklich nicht gerechnet. Und darum ist Maria nun untröstlich und weint. Wie geht nun Jesus mit dieser weinenden Schwester von Lazarus um? Vers 33. Beim Anblick der weinenden Frau und der Juden, die sie begleiteten und mit ihr weinten, erfüllten ihn Zorn und Schmerz. Ist es nicht eine seltsame Reaktion von Jesus? Warum wird er hier wütend, zornig, aufgewühlt? Irgendwie passt dieser Zorn doch überhaupt nicht in diese Situation. Wieso bewegt es Jesus so sehr, dass Maria und die anderen Trauergäste weinen? In jener Zeit war es üblich, dass die Hinterbliebenen, die Trauergäste, noch 7 Tage zusammenblieben, miteinander weinten und trauerten. Und wenn heute jemand trauert und weint, wenn jemand gestorben ist, dann ist das doch etwas ganz Normales. Es gibt doch keinen Grund, in dieser Situation zornig zu werden. Jesus ist so tief bewegt und richtig aufgebracht, weil niemand merkt, wer er in Wirklichkeit ist. Mindestens Martha und Maria glauben zwar, dass er der Erlöser ist, den Gott als Messias auf die Erde geschickt hat. Und auch sonst wissen viele Leute, dass Jesus schon unzählige Kranke wieder gesund gemacht hat. Es gehen sogar Gerüchte um, er habe auch schon Tote wieder zum Leben erweckt. Und darum trauen sie Jesus eigentlich ohne weiteres zu, dass er auch weitere Wunder tun könnte. Aber niemand realisiert, dass Jesus der Sohn von Gott ist und dass mit ihm eigentlich Gott selber auf die Erde gekommen ist und jetzt vor ihnen steht. Sonst wären sie in dieser Situation nicht so verzweifelt und würden Jesus alles zutrauen. Dass Jesus so berührt ist, dass ihm sogar die Tränen kommen, das hat viel mehr damit zu tun, dass ihn die Menschen nicht erkennen und dass niemand wirklich an ihn glaubt. Es hat nichts damit zu tun, dass Jesus traurig ist, weil Lazarus gestorben ist. Sein Entschluss, Lazarus wieder zum Leben zu erwecken, der ist zu diesem Zeitpunkt schon längstens festgestanden. Jesus ist auch nicht im Stolz gekränkt, weil die Leute ihm als Sohn Gottes zu wenig Ehre antun. Nein, es geht ihm nicht um ihn selber, sondern um alle die Leute, die nicht begreifen, wer da vor ihnen steht. Jesus weiß ganz genau, dass alle diese Menschen, die so verzweifelt und traurig sind, verloren gehen, wenn sie ihn nicht als ihren persönlichen Erlöser erkennen. Dass all diese Menschen verloren gehen, das ist es, was ihn so bewegt und ihn so tief traurig macht. Könnte es sein, dass Jesus auch über uns weint und aufgewühlt ist? Wer ist denn Jesus in unseren Augen? Ist er unsere erste Ansprechperson, wenn es um die Erfüllung unserer Wünsche geht? Oder beten wir zu ihm, wenn in unserem Leben ein Problem auftaucht? Soll Jesus all unsere Probleme lösen und gefälligst dafür sorgen, dass uns in unserem Leben nichts zustößt? Ist er dafür zuständig, dass wir ein unbeschwertes, glückliches Leben führen können und alle unsere Sehnsüchte in Erfüllung gehen? Wenn dies unser Jesus ist, dann degradieren wir Jesus zu einem Heiligen, wie sie zum Teil verehrt werden. Wenn wir Jesus zu unserem Edeltalisman machen, dann weint Jesus auch über uns und ist tief berührt, einfach weil wir ihn nicht als Gott und als unseren Erlöser erkennen. Dann weint Jesus aus Liebe zu uns, weil er Angst hat, wir könnten verloren gehen. Uns muss klar werden, dass unser ganzes Leben von Jesus abhängt. Er ist unser Erlöser, der uns von der Last der Sünde und eben von diesem ewigen Tod befreien kann und uns die Tür zum Himmel öffnen kann. Von Jesus allein hängt unsere ganze Zukunft ab. Wer Jesus nicht als einen Erlöser und Herr in sein Leben aufgenommen hat, der geht ewig verloren, der geht in den ewigen Tod. In diesem Zustand befinden sich die Leute, die Jesus bei Martha und Maria antrifft. Aber es kommt jetzt noch schlimmer. Jesus muss hören, wie hinter seinem Rücken über ihn gesprochen wird. Er habe doch einen Blinden heilen können, warum er denn nicht dafür hat sorgen können, dass auch Lazarus nicht hat sterben müssen. Und da wird Jesus von Neuem noch einmal zornig und tief bewegt. Er lässt sich zum Grab führen und dort befiehlt er den Männern, sie sollen den Stein vom Grab entfernen. Die Reaktion von Martha zeigt, dass sie immer noch nicht begriffen hat, wer Jesus in Wirklichkeit ist und wozu er fähig ist. Im Vers 39 und 40 heißt es: Herr, wandte Martha, die Schwester des Verstorbenen, ein, er ist doch schon 4 Tage tot. Der Leichnam riecht schon. Aber Jesus sagte zu ihr, habe ich dir nicht gesagt, wenn du glaubst, wirst du die Herrlichkeit Gottes sehen? Nun geht alles ganz schnell. Starke Männer schieben den Stein vom Grab weg und nun kann man direkt in diese schwarze Höhle hineinsehen. Jesus spricht laut mit seinem himmlischen Vater und dankt ihm für die Vollmacht, die er ihm nun gibt. Die Leute sollen erkennen, dass er der Sohn von Gott ist und dass Gott ihn mit Allmacht erfüllt. Sie sollen sehen, dass ihm keine Grenzen gesetzt sind und dass er tatsächlich der versprochene Erlöser ist, den die Propheten schon längst angekündigt haben. Und dies beweist Jesus jetzt, indem er Lazarus zum Leben erweckt, obwohl sein Körper bereits am Verwesen ist. Man muss sich das einmal vorstellen. In Vers 43 heißt es, danach rief er mit lauter Stimme, Lazarus, komm heraus. Und was passiert jetzt? Lazarus kommt tatsächlich aus dieser schwarzen Höhle heraus und ist wieder lebendig. Was das für einen Aufruhr gegeben hat, das steht leider hier nicht beschrieben. Das müssen wir uns alles vorstellen, aber es lohnt sich darüber nachzudenken. Wie Maria und Martha darauf reagiert haben, dass ihr Bruder wieder zum Leben erweckt worden ist, darüber sagt die Bibel leider auch nichts. Vermutlich haben sie gemeint zu träumen, bis sie begriffen haben, dass das alles wirklich Realität war. Die Auferstehung von Lazarus war zu jener Zeit ganz sicher ein sensationelles Ereignis. Was das für Schlagzeilen gäbe in all den Medien rund um den Globen, wenn so etwas heute passieren würde. Die Auferstehung des Lazarus hat auch in jener Zeit für riesiges Aufsehen gesorgt in der weiteren Umgebung. Da sind anschließend Menschen aus der ganzen Region nach Bethanien gekommen, Und die kamen nicht nur wegen Jesus, die wollten unbedingt auch diesen Mann sehen, der von den Toten wieder auferstanden ist, obwohl sein Körper bereits am Verwesen war. Aber auch bei denen, die direkt dabei waren und dieses Wunder miterlebt haben, bei ihnen hat dieses Wunder auch etwas ganz Großes ausgelöst. Im Vers 45 heißt es: Viele von den Juden, die zu Maria gekommen waren, um sie zu trösten, glaubten an Jesus, als sie das Wunder sahen, das er an Lazarus tat. Viele Menschen, die hier dabei waren, die sind durch dieses Wunder tatsächlich gläubig geworden und haben Jesus als den Erlöser erkannt und als Erlöser in ihr eigenes Herz aufgenommen. Und hier können wir uns nun fragen, welche Wirkung hat dieses Wunder, das vor 2000 Jahren geschah, auf uns? Für mich hat Jesus durch dieses Wunder bewiesen, dass er tatsächlich die Auferstehung und das Leben ist. Ich meine, wer einen Menschen, der bereits am Verwesen ist, wieder zum Leben erwecken kann, der ist glaubwürdig, wenn er behauptet, er sei der Sohn Gottes. Dazu braucht es nämlich Fähigkeiten, aus einer toten Materie etwas ganz Neues zu schaffen, und das kann nur Gott selber. Und darum nehme ich Jesus ab, wenn er sagt, dass jemand am Leben bleibt, wenn er an ihn glaubt, sogar dann, wenn er stirbt. Und darum zweifle ich nicht daran, dass die Auferstehung nach dem Tod genau so passieren wird, wie Jesus uns dies hier verspricht. Ich bin auch sicher, dass Martha, Maria und Lazarus nie mehr in ihrem Leben an Jesus gezweifelt haben. Sie haben gewusst, dass für Jesus nichts unmöglich ist, dass ihm einfach gar keine Grenzen gesetzt sind. Aber wie steht es um unseren Glauben? Wie groß ist unser Glaube? Was trauen wir Jesus tatsächlich zu? Sind wir zutiefst überzeugt, dass Jesus wirklich nichts, aber auch wirklich gar nichts unmöglich ist? Dass ihm keine Grenzen gesetzt sind? Dann frage ich Sie, haben Sie sich schon einmal überlegt, wie Lazarus, verpackt wie eine Mumie, selbstständig aus diesem Grab herausgekommen ist? In der neuen evangelistischen Übersetzung heißt es im Vers 44, da kam der Tote heraus, Hände und Füße mit Grabbinden umwickelt und das Gesicht mit einem Schweißtuch zugebunden. Wie schafft es jemand, der nichts sieht und der sich nicht bewegen kann, selbstständig aus solch einer Grabhöhle herauszukommen? Waren Sie schon einmal in den Katakomben von Rom? Oder in einem Höhlengrab in Israel? In solchen Grabhöhlen hat es Stufen, Unebenheiten und Schwellen. Und da muss sogar ein gesunder Mensch aufpassen, dass er den Kopf nicht anstößt und nicht stolpert. Und Lazarus, der als Toter in dieses Grab hineingetragen wurde, soll da alleine herausgefunden haben. Das ist gar nicht möglich, das ist unmöglich. Wie Lazarus aus dem Grab gekommen ist, das ist nämlich ein weiteres Wunder in dieser Geschichte. Wenn Lazarus von ein paar Männern hinausgetragen worden wäre, dann würde dies im Text hier stehen, davon steht aber kein Wort. Ist dein Glaube groß genug, dass du dir vorstellen kannst, dass Lazarus allein auf Befehl von Jesus aus dem Grab, ich weiß nicht, herausgeschwebt ist? Traust du es Jesus zu, dass etwas genau so passiert, wie er es befiehlt, ohne dass jemand noch Hand anlegen muss? Ich merke, wie mein Glaube hier schnell einmal auf Grenzen stößt. Und da geht es mir gleich wie Maria und Martha. Wenn ich mir überlege, wie Lazarus aus dem Grab gekommen ist, dann suche ich sofort nach möglichen menschlichen Erklärungen. Dass halt die Tücher Lazarus so viel Beinfreiheit gelassen haben, dass er noch etwas gehen konnte, oder dass er trotz der Tücher ums Gesicht herum doch noch genug gesehen habe. Aber das ist mein Kleinglaube, der nach solchen Überlegungen und Erklärungen sucht. Möglicherweise ist es genau dieser Kleinglaube, der daran schuld ist, dass wir heute so wenig Wunder erleben. Selbst wenn wir mit unserem Glauben immer wieder an Grenzen stoßen, ist die Macht von Jesus trotzdem grenzenlos. Ihm ist wirklich nichts unmöglich. Glauben wir das tatsächlich? Jesus hat zu Martha gesagt, und das sagt er auch zu uns im Vers 40, habe ich dir nicht gesagt, wenn du glaubst, wirst du die Herrlichkeit Gottes sehen? Je mehr wir Jesus zutrauen, desto mehr bekommen wir auch heute noch seine Wunder zu sehen, da bin ich vollkommen überzeugt. Wir dürfen auch ohne weiteres für einen starken Glauben beten, wenn wir merken, dass wir unter einem kleinen Glauben leiden. Aber wenn wir nur schon Jesus glauben, wenn wir an Jesus glauben und überzeugt sind, dass er unser Erlöser ist, dann dürfen wir uns von Herzen freuen. Dann werden wir es nämlich erleben, wie uns Jesus nach dem Tod zu einem ewigen Leben auferwecken wird. Denn Jesus Christus ist tatsächlich unsere Auferstehung und unser Leben. Amen.